Ja, liebe Gemeinde, eine Schlagzeile in dieser Woche war der Titel, das ist Bayerns neues Wunderkind. So hat man es lesen können, ist vielleicht unter dem ganzen Özil-Thema ein bisschen untergegangen, aber das war eine der Schlagzeilen aus dieser Woche. Das ist Bayerns neues Wunderkind und es geht um diesen jungen Mann, den Sie da sehen. Alfonso Davies heißt er. Den hat der FC Bayern diese Woche unter Vertrag genommen. Er ist deshalb ein Wunderkind, weil er erst 17 ist, weil er aber schon seit einem Jahr in der kanadischen Nationalmannschaft mitspielt und weil er ein ungewöhnlich hohes Talent an fußballerischen Fähigkeiten hat. Sagt man zumindest. Ganz viele Erwartungen werden in den gesteckt. Es ist ein außergewöhnlicher Fußballer, sagt man. Deshalb benennt man ihn als Wunderkind, ein Fußball-Wunderkind, kann man sagen. Es gab noch eine Wunderkind-Schlagzeile diese Woche. Vielleicht sind Sie der über den Weg gelaufen. Noch ein Wunderkind, das in der Presse war, das heißt Laurent Simon. Ist ein kleiner Junge, der wohnt in Brügge, ist 8 Jahre alt, soweit so normal. Aber das Besondere an ihm ist, dass der 8-Jährige kürzlich das Abitur bestanden hat und dass er jetzt bald auf die Universität geht. Und es gibt verschiedene Universitäten, die sich um ihn reißen, denn der soll so schlau sein wie kaum ein anderer vor ihm. Er plant, dass er im nächsten Jahr den Bachelor macht und im übernächsten dann den Master und nebenher noch irgendwas anderes studiert. Auch ein Wunderkind, ein Wissenswunderkind. Außergewöhnlich, was der weiß. Und wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, dann gibt es ganz viele, die als Wunderkind bezeichnet worden sind. Einer der ersten, für den man diesen Titel genommen hat, war der Wolfgang Amadeus Mozart. Kennt man natürlich auch, gell? Der soll auch ein Wunderkind gewesen sein. Der hat nämlich schon mit 3 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Der hat mit 5 schon angefangen zu komponieren. Der war ein Musikwunderkind. Was sind denn also Wunderkinder? Wunderkinder sind die, die von anderen bewundert werden. Dafür, dass sie irgendwas Außergewöhnliches können, scheinbar. Es gibt sogar Leute, die haben durch die Jahrhunderte mal angeguckt, wer alles Wunderkind genannt worden ist und haben dann gesagt, als Wunderkinder werden im Allgemeinen die Kinder beschrieben, die professionelle Tätigkeiten beherrschen, bevor sie 10 Jahre alt werden. Und wenn man so ein bisschen in die Umgangssprache guckt, dann sind Wunderkinder die, die in einer speziellen Disziplin oder einer Fähigkeit herausragen aus anderen. Wunderkinder sind also was Außergewöhnliches. Vielleicht bezeichnet man sie auch deshalb als Wunderkinder, weil man nicht so richtig erklären kann, warum die so sind. Warum ein 8-Jähriger das Abitur schaffen kann. Oder warum man mit 5 schon Lieder komponieren kann. Weil es irgendwie unerklärlich ist und deshalb ein Wunder ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Eltern sich heute wünschen, dass ihr Kind so was Ähnliches wie ein Wunderkind ist oder zumindest in die Richtung geht. Da wird schon ganz früh im Leben von Kindern geguckt, welche Begabungen die haben und dann soll man die auch besonders früh schon fördern. Wenn man mal guckt, was in Kindertagesstätten alles an frühkindlicher Förderung heutzutage möglich sein muss, dann überlege ich mir manchmal, ob man sich da die Wunderkinder machen will. Aber geht es denn überhaupt, sich ein Wunder zu machen, wenn man gern eins hätte? Und muss es sein, dass das Kind was Besonderes ist? Was ist denn, wenn das musikalisch früh erzogene Kind statt Höchstleistung zu bringen, lieber doch ganz normal sein will und spielen will? Können Wunderkinder per Definition nur die sein, die irgendwie herausragen in ihrer Fähigkeit und dann auch noch in ihrem Fleiß, die das dann umsetzen? Und was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Kindern? Was ist mit den Kindern, die diese Woche nach Hause gekommen sind mit ihrem Zeugnis und die jetzt nicht die herausragende Note mitgebracht haben? Was ist mit denen, die ganz durchschnittlich sind für ihr Alter? Was ist mit denen, die vielleicht sogar enttäuscht waren mit den Noten, die sie da ins Zeugnis geschrieben bekommen haben? Das sind offensichtlich keine Wunderkinder oder zumindest nennen wir die nicht so. Unsere Definition für Wunderkinder ist, dass Wunderkinder was Außergewöhnliches sein müssen. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise außergewöhnlich. Besonders begabt vielleicht. Wir haben gestern Abend auf dem Pfarrhaushof im Sommerkino einen Film geguckt, der heißt auch Wunder und es ging auch da drin um ein Kind. Das Kind war wirklich nicht durchschnittlich, war kein Normalo, aber es war auch ganz sicher nicht hochbegabt. Man müsste vielleicht eher sagen tiefbegabt. Es ging um August Pullman, der hat das Treacher-Collins-Syndrom, das sorgt dafür, dass sein Gesicht entstellt ist. Haben einige Kinder in dieser Welt. Dieses Kind wird auch angestarrt von anderen Menschen, aber es sind keine Blicke der Bewunderung, die er erntet, sondern mehr, man kann aus den Blicken von den anderen eher den Schock sehen oder bestenfalls das Mitleid für ihn. Und am Ende von dem Film sagt die Mutter zu diesem Kind, du bist ein Wunderkind. Ich zeige euch kurz eine Szene, dass die jetzt gestern nicht mehr dabei waren, sich so kurz ein bisschen eindenken können. Und am Schluss kommt diese Szene, wo die Mutter sagt, du bist ein Wunder.
Mein Name ist Oggy Pullman. Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Aber du magst die Schule doch.
Für dich ist es vielleicht anders, aber ich liebe es. Es ist das Gesicht meines Sohnes.
Du bist nicht hässlich.
Das sagst du doch nur, weil du meine Mom bist.
Weil ich deine Mom bin, zählt es am meisten, weil ich dich nämlich am besten kenne.
Und dass jeder von uns zumindest einmal im Leben einen riesen Applaus verdient hat. Meine Freunde haben ihn verdient. Meine Lehrer haben ihn verdient. Meine Schwester hat ihn verdient, weil sie immer für mich da ist. Mein Dad hat ihn verdient, weil er uns immer zum Lachen bringt. Und meine Mom hat ihn am meisten verdient, weil sie niemals aufgibt. Egal worum es geht, ganz besonders bei mir.
Du bist wirklich ein Wunder, Orgi, sagt sie am Schluss. Du bist ein Wunder. Ja, er ist begabt, aber er ist nicht begabter als andere. Ja, er ist außergewöhnlich, aber er ist außergewöhnlich wegen seiner Behinderung. Und es fällt eigentlich normalerweise nicht in die Kategorie, die wir als Wunderkinder bezeichnen. Für seine Mutter allerdings schon. Seine Mutter sieht in diesem Orgi, in ihrem Sohn, ein Wunder. Sie sieht in ihm ein Wunder, das die allermeisten anderen zunächst nicht sehen können. Ganz im Gegenteil. Sie sieht in ihm ein Wunder, das sogar er selber nicht in sich sehen kann. Denn er kämpft ja mit seiner Behinderung, mit seinem Aussehen. Und ich glaube, bei den Wundern geht es genau darum, dass man das Wunder sehen kann. Bei den Wunderkindern wie Mozart oder Laurent Simon oder Alfonso Davis, da ist es offensichtlicher, da ist es leichter, das zu sehen. Die haben eine Fähigkeit, die heraussticht, die sie zum Wunderkind macht. Aber nicht bei jedem Kind sticht es so, springt es einem sofort ins Auge. Das muss allerdings nicht heißen, dass so ein Mensch nicht trotzdem wunderbar ist. Man muss das Wunder in ihm nur entdecken. Und das geht manchmal halt nicht ganz von allein und nicht so leicht. Wir haben eine Geschichte im Johannesevangelium, da wird von einem Kind und seinen Eltern erzählt. Und das ist auch so ein Kind, so ähnlich wie Orgi Pullman im Film. Das wird man nicht als Wunder bestaunen, ganz im Gegenteil. Dem seinen Eltern klopft man nicht auf die Schulter, um ihn für ihr Wunderkind zu gratulieren, sondern man geht ihnen eher aus dem Weg. In Johannes 9 steht die Geschichte. Ich lese Ihnen so ein paar Abschnitten mal schrittweise durch und sie beginnt so. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten ihn die Jünger, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen den Sünden seiner Eltern? Das ist doch ganz schön hart, finde ich. Und das ist wieder so eine Geschichte, wo die Jünger echt keine Sternstunde haben. Da begegnen sie einem Menschen mit einer Behinderung und das Erste, was sie machen, ist, sie fangen an zu überlegen, was wohl der Grund dafür sein kann, dass der Mann jetzt blind ist. Sie fangen an zu spekulieren über die Sünde in seinem Leben oder in dem von Generationen vor ihm, ob das verursacht hat, dass er blind geworden ist. Und solche Gedanken, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind uns nicht so fern, auch in unserer Zeit nicht. Auch heute gibt es das, dass man sich Gedanken macht und Gründe überlegt, warum jemand Leid tragen muss. Vielleicht ist Ihnen sogar bei Ihnen selber in Ihrem eigenen Leben schon mal so gegangen, dass Sie sich gefragt haben, bin ich denn selber schuld für das Leid, das ich tragen muss? Liegt es an mir? Oder Generation irgendwann irgendwie vor mir? Oder ich bin sicher, dass Eltern von Kindern, die Einschränkungen oder Krankheiten haben, sich auch fragen, wie kann es sein, dass ausgerechnet unser Kind auf die Welt kommt mit einer Behinderung? Hat es mit uns zu tun oder sind wir vielleicht sogar schuld daran? Ich finde, das, was die Jünger hier machen, sind ganz gefährliche Gedanken. Die Eltern von dem Blinden mit ihm, mit seiner Behinderung in Verbindung zu bringen. Das ist doch hart, was die Eltern da erleben müssen. Die erleben, dass ihr Sohn offensichtlich kein Wunderkind ist, so wird er jedenfalls angesehen, sondern er ist für die Leute eher ein Merkmal für Sünde, für das Scheitern. So sehen ihn die Leute. Und wie sieht Jesus diesen Mann? Jesus sieht in dem Mann nicht den Behinderten, zumindest nicht zuerst, und schon gar nicht sieht er ihn als Denkmal von Sündhaftigkeit an. Jesus sieht in diesem Mann ein Wunder. Er sieht in diesem unvollkommenen und scheinbar gar nicht wunderbaren Leben das Wunder, das Gott in sein Leben noch hineinlegen wird. Er sieht das, was Gott mit ihm vorhat. Und das ist das, was Jesus anders macht als die Jünger. Er sucht nicht den Grund dafür, dass der Mann blind ist. Er versucht es nicht zu erklären, sondern er sieht den Zweck da drin. Er nimmt den Zweck in den Blick, das, was Gott aus ihm machen kann und mit ihm machen kann. Das ist eine andere Definition für Wunder. Wunder ist bei Jesus nicht nur das, was man irgendwie nicht mehr erklären kann, was außergewöhnlich ist, sondern Wunder ist bei Jesus das, was Gott tun kann, was er Außergewöhnliches machen kann. Das ist ein Unterschied, ein ganz gewaltiger Unterschied. Die Antwort an seine Jünger klingt deshalb auch so: Es lag nicht an seinen Sünden und auch nicht an den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Das ist das, was diesen Mann ausmacht. Das ist das, was das Wunder in seinem Leben ist, dass die Kraft Gottes an ihm sichtbar werden wird. Außerdem, ausgerechnet an einem blinden Mann soll man sehen lernen können. Sehen, wie Gott ist. Das ist das, was ihn zum Wunderkind macht. Wer das in ihm sehen kann, der sieht das Wunderkind. Die Jünger mit ihrer selbstgebastelten Erklärung, mit der Sündhaftigkeit und den Spekulationen und auch die Eltern, die sind im Grunde eigentlich beide genauso blind wie der Mann selber. Denn sie können das Wunderhafte nicht sehen. Das Wunder können sie noch nicht sehen. Und dann lässt Jesus sie das aber sehen. Er öffnet ihnen quasi die Augen. Dann spuckt er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn mit dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm: Geh und wasch dich im Teich Siloah. Siloah bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Jesus öffnet die Augen. Und er macht es mit dem Brei und mit dem Waschen nicht nur für den blinden Mann selber, er öffnet den Blick auch für die, die drumherum stehen. Er öffnet den Blick, dass man Wunder sehen kann. Das Wunder, das Gott in diesem Menschen schon die ganze Zeit gesehen hat. Auch als er noch blind war, hat Gott schon in ihm das Wunder gesehen, dass an ihm seine Kraft deutlich werden soll. Und jetzt müsste man meinen, jetzt haben die sogar ein richtiges Wunder erlebt, die Leute. Ja, da wird einer, der blind war sein Leben lang, kann auf einmal sehen. Das ist ja ein wirklich unübersehbares Wunder. Und jetzt wird es erst richtig kurios, diese Geschichte. Denn obwohl hier ein offensichtlich Wundersames passiert ist und obwohl man doch jetzt eigentlich sehen müsste, was für ein Wunder Gottes dieser Mann ist, Sie haben es ja bildlich vor Augen, trotzdem sehen es die meisten nicht. Ihre geistlichen Augen sind immer noch zu. Sie sind irgendwie immer noch blind, weil sie es nicht sehen wollen. Das ist ganz interessant, wenn man die Geschichte ein bisschen weiterliest, dann entsteht eine Diskussion. Die einen sagen: Moment mal, wenn der Jesus das am Sabbat tut, dann geht es gegen das Gesetz, also kann er nicht der Messias sein. Das passt nicht in ihr Denkschema, das passt nicht in ihre Erklärung, das darf nicht sein. Und die anderen sagen: Ja, aber es ist doch ein Wunder, dass hier passiert ist. Und dann fragen sie die Eltern und die Eltern sagen irgendwie gar nichts, weil sie Angst haben, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und dann fragen sie den Geheilten selber. Und selbst der hat es noch nicht richtig begriffen, was da eigentlich gerade passiert ist. Die treffen sich nämlich nochmal. Am Ende der Geschichte trifft Jesus diesen Blindgeborenen nochmal. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann und sagte: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte: Sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da sagte Jesus zu ihm: Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen, und denen, die sich versehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten: Willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Wenn ihr blind wärt, da ist jetzt gemeint, das mit dem leibliche Blindsein, mit den Augen, dann wärt ihr unschuldig. Erwiderte Jesus: So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Ist interessant. Jesus öffnet die Augen für das Wunder und viele können oder wollen offensichtlich das Wunder gar nicht sehen. Die wollen lieber an ihrer Sichtweise festhalten und bleiben auf ihrem geistlichen Auge blind. Sie sehen ein Wunder, aber sie sehen nicht das Wunder in diesem Mann. Sie sehen in diesem Mann, in dem Gehalten, vielmehr eine Gefährdung für das Gewohnte. Er passt nicht in ihre Sichtweise und deshalb weist man ihn aus der Synagoge. Was braucht es eigentlich noch, wenn man so ein Wunder erleben darf und trotzdem nicht sieht? Und wie ist es eigentlich heute? Kann es sein, dass unsere Welt auch die Wunder, die Gott tut, gar nicht sehen will oder gar nicht mehr sehen kann? Kann es sein, dass vielleicht auch wir Wunder von Gott erbitten und dass wir ganz genau wissen, wie Wunder Gottes aussehen müssen und dass wir dabei blind geworden sind für die Wunder, die er längst getan hat? Weil wir es so genau wissen. Wunder sehen zu können, das hängt mit unserem Blick darauf zusammen. Mir ist in den letzten Wochen ein Lied begegnet, das ist aus dem letzten Jahr. Das habe ich, als ich das Thema Wunder mit meinen Siebtklässlern gemacht habe, oder Neuntklässlern, weiß gar nicht mehr, mit meinen Schülern jedenfalls gemacht habe, habe ich das angehört. Und das, finde ich, bringt dies echt schön auf den Punkt. Da geht es darum, dass wir Dinge, die wir als ganz selbstverständlich erleben, dass die doch eigentlich Wunder sind. Aber wir sehen sie gar nicht als solche. Wir nehmen sie als solche nicht wahr. Ich spiele euch mal den ersten Vers und den Refrain. Und das passt sehr schön, dass man Wunder eben auch vielleicht blind sein kann für Wunder. Diese Welt wird für Wunder immer blinder. Ich glaube, da ist echt was dran. Da steckt was, eine tiefe Wahrheit drin. Überlegen wir mal, vor 1000 Jahren, wenn man da so einen blutroten Mond gesehen hätte, wie wir es diese Woche sehen durften, dann hätte man gesagt, das ist ein Wunder. Das ist was Wundersames. Und vielleicht hätte man sogar ein göttliches Zeichen da drin gesehen und hätte es so gedeutet. Und heute können wir das mit dem Kernschatten der Erde und mit dem langwelligen roten Licht wissenschaftlich erklären und verlieren dabei den Blick für das Wunder an dem Ganzen. Aber es bleibt doch ein Wunder, dass Gott so etwas Faszinierendes, wenn auch Erklärbares, es ist ja trotzdem faszinierend, so ein roter Mond, dass er das geschaffen hat. Es ist trotzdem ein Wunder, aber irgendwie haben wir verlernt, es als Wunder zu sehen. Oder wenn wir ins Leben von Menschen schauen, wenn man heutzutage angucken kann, was man alles operieren kann und was es für Medikamente gibt, die ganz selbstverständlich helfen, das ist heutzutage ganz normal. Aber eigentlich sind diese ganzen Dinge, dass es das gibt, doch eigentlich Wunder. Es ist doch ein Wunder Gottes, was uns da geschenkt ist. Manchmal lesen wir die Bibel und wir lesen die ganzen Wunder, die da passieren und fragen uns, warum passieren uns denn solche Wunder nicht? Oder nicht so oft wie damals? Aber dann stelle ich mir vor, die Jünger damals hätten hören können, wie man heutzutage, wie ganz viele über 80 Jahre werden. Oder was man für Möglichkeiten zur Schmerzlinderung und zur Heilung hat. Oder wie wir uns heute bewegen in der ganzen Welt oder wie wir miteinander kommunizieren. Wenn das die Jünger damals gehört hätten, wie wir das heute, was für uns normal ist, dann hätten die gesagt, das ist ein Wunder, was ihr da erlebt. Das muss ein Wunder sein. Da würden sogar die wundererprobten Jünger ins Staunen kommen, wenn sie Dinge hören, die für uns irgendwie ganz normal sind. Ist doch verrückt. Alles, was wir irgendwie erklären können, verliert bei uns so ein bisschen. Da verlieren wir den Blick fürs Wundersame. Wir erklären uns die Wunder fast wie weg. Deshalb ist es so entscheidend, dass diese Definition für Wunder, das, was außer nicht erklärbar ist, nicht richtig ist, sondern dass wir eher diese Definition von Jesus fürs Wunder übernehmen sollten. Das, was Gott schenkt, ist ein Wunder. Wunder ist kein Platzhalter für das, was uns unseren Verstand übersteigt, sondern Wunder ist das, was Gott uns schenkt. Dann sehen wir auf einmal viel mehr Wunder. Dann sehen wir das, was Gott uns ins Leben legt. Dann sind wir eher Wunderfinder, auch als aufgeklärt westlich geprägte Menschen, die sich vieles erklären können. Man kann sich das ja selber schon auch mal fragen, gell? Wenn ich auf mein Leben sehe oder auf Menschen in meinem Umfeld, die Leid tragen, fange ich dann an, mir so wie die Jünger Erklärungen zurechtzubasteln, warum das jetzt so sein muss oder warum das so ist? Oder kann ich da drin in mir oder auch in dem anderen Menschen ein Wunder entdecken, das Gott in mir sieht, das Gott daraus macht, das Gott hineinlegt? Auch mit allem halblebigen Schweren in unserem Leben kann doch Gott was machen. Ich glaube, dass Menschen wie August Pullmann in dem Film oder der Blinde im Johannesevangelium für uns ganz wertvolle Menschen sind. Viel wertvoller als Mozart oder der Wunderfußballer. Weil bei Mozart und dem Wunderfußballer, da ist es nicht schwer, das Wundersame zu sehen. Aber bei August Pullmann das Wunder zu sehen, das braucht den besonderen Blick. Das braucht den Blick zu sehen, was Gott in diesen Menschen hineinlegt. Und mit diesem Blick, den müssen wir lernen. Denn mit diesem Blick können wir in einem Kind das Wunder Gottes entdecken. Auch wenn es keine Hochbegabung hat. Auch wenn keiner es bewundert oder anhimmelt. So wie die Mutter von Orgi in dem Film. Die hat in ihm ein Wunder gesehen. Die hat es besser gemacht als die Eltern von dem Blindgeborenen in Johannes 9. Es ist nicht so leicht, ein Wunder zu sehen, aber es ist möglich. Auch in unserer Welt, die für Wunder immer blinder wird. Und ich habe gedacht, dass ich mal noch ein bisschen einen konkreten Einblick kriegen, habe ich die Corinna gefragt. Die Corinna war ja mit uns schon auf der Gemeindefreizeit mit dabei, kommt aus Münzingen und ist bei uns im Hauskreis. Und die hat auch ein Wunderkind, gell? Corinna, du darfst mal nach vorne kommen und von deinem Wunderkind erzählen. Du hast sie auch dabei, die Sophia, die ist ein echtes Wunderkind. Da wird vielleicht auch nicht jeder gleich sagen, dass sie ein Wunderkind ist, aber für dich als Mutter ist ein Wunderkind.
Genau, die Sophia. Wie jedes andere Kind ist die Sophia auch auf die Welt gekommen, vor knapp 2 Jahren. Am 12. September, ganz normale Angaben, war 3270 Gramm schwer, 52 Zentimeter lang, alles noch nicht wahnsinnig besonders. Wer sich mit Kinderkriegen beschäftigt, dem fällt aber ein anderer Wert auf. Nämlich die Sophia hat einen Kopfumfang von 43,5 Zentimeter. So wirklich normal ist es nicht. Der Durchschnitt liegt so zwischen 32 und 37 Zentimetern. Und wie es da dazu kam, da fange ich ganz von vorne an. Vor ungefähr 2 Jahren, oder vor genau 2 Jahren, war ich genauso schwanger wie jetzt. Und ab Mitte der Schwangerschaft war uns klar, dass irgendwas mit unserem Kind nicht stimmt. Wir haben die Diagnose bekommen, dass unsere ungeborene Tochter eine Fehlbildung im Kleinhirn hat und dieses Kleinhirn zwar angelegt ist, aber sehr verkümmert ist. 30% dieser Kinder, so hieß es, also nur 30% dieser Kinder haben nur diese Fehlbildung. Bei allen anderen Kindern kommen noch irgendwelche weiteren Behinderungen geistiger oder körperlicher Natur dazu. Das können Trisomien sein, das können Herzfehler, offener Rücken, alles Mögliche. Also ab Mitte der Schwangerschaft war alles offen, was mit diesem Kind passiert. Für uns natürlich ein Riesenschlag, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Und wir wurden dann deutlich engmaschiger überwacht und es hat sich gezeigt, dieses Kind entwickelt sich aber. Es bleibt nicht stehen, nein, das Herz schlägt, es wächst, es gedeiht. Aber diese Hirnfehlbildung, die bleibt. Und wir haben natürlich alle gebetet und viele Freunde haben für uns gebetet, dass sich da irgendwas tut. Im Kopf hat sich nichts verändert, aber Sophia ist gewachsen. Und irgendwann war es dann so weit, dass der Kopf, weil das ist leider bei 80% der Kinder so, die so eine Fehlbildung haben, sich ein Wasserkopf, also ein Hydrocephalus, entwickelt hat. Und der war so groß, 3 Wochen vor dem Termin, dass dann beschlossen wurde von den Ärzten, Sophia muss jetzt unbedingt auf die Welt, weil sonst die Gefahr besteht, dass das gesamte Gehirn so massiv unter Druck gerät, dass wahrscheinlich noch größere Schäden zu erwarten sind. Und dann kam Sophia auf die Welt am 12. September. Naomi. Genau, Naomi ist auch da. Möchtest du zu Naomi gehen? Ja. Die Geburt war sehr emotional. Als wir im Kreißsaal waren, kurz vorm Kaiserschnitt, waren sehr viele Ärzte anwesend, weil keiner wusste, wie dieses Kind auf die Welt kommt. Kann es überhaupt atmen? Der Platz auf der Intensivstation, der war schon reserviert. Und Sophia wird auf die Welt geholt und das allererste, was sie macht, sie schreit. Und man merkt, wie in diesem ganzen Kreißsaal diese ganzen anwesenden Personen riesen Erleichterung hatten, weil das einfach das Zeichen ist, okay, also das, die wichtigste Funktion, die geht, schreien, atmen und alles andere lässt sich dann sehen. Bei den weiteren Untersuchungen hat man dann festgestellt, alle lebenswichtigen Reflexe, die so ein Kind braucht, die sind auch vorhanden. Und Sophia musste nicht auf die Intensivstation, sondern durfte dann direkt auf die ganz normale Frühchen- und Neugeborenenstation. Was für uns schon ein riesiges Wunder war. Man sieht es auf den Bildern, sie hatte halt einen sehr großen Kopf. Und weil dieser Kopf eben dann massiv unter Druck stand, hat sie dann auch schon in den ersten 10 Lebenstagen einen Shunt zur Wasserableitung bekommen. Der liegt hier so am Kopf, geht in den Bauchraum. Und die Ärzte haben erstmal überhaupt nichts prognostiziert. Sie haben gesagt, von bis ist alles möglich. Grundsätzlich die lebenswichtigen Funktionen hat sie, aber wie es geistig und körperlich weitergeht, können sie überhaupt nichts sagen. Und da Sophia sich aber so grundsätzlich ganz gut in den ersten Tagen entwickelt hat, durften wir dann auch Anfang Oktober nach Hause gehen. In eine völlig ungewisse Zukunft, aber zumindest mit der Gewissheit, dass unser Kind lebt. Und Sophia, um da mal ein bisschen einen Eindruck zu geben, das ist ein Bild von einem MRT, von einem erwachsenen Menschen, wie es normal ausschaut, im Kopf. Also ziemlich viel Gehirn, sehr wenig Wasser, das Dunkle, in dem Fall ist ein bisschen Wasser. Bei Sophia schaut das Ganze so aus. Das ist ihr aktueller Zustand, das ist im Januar eine Aufnahme. Aber Sophia kämpft sich einfach durch das Leben, ihr ist das egal. So könnte man es eigentlich am besten bezeichnen. Es ist egal, dass sie eine Fehlbildung im Kleinhirn hat und dass das Kleinhirn eigentlich für die Feinmotorik zuständig ist. Für die ganzen Funktionen der Feinabstimmung vom Körper. Feine Bewegungen mit den Händen, Emotionen, Laufen. All das war für Sophia irgendwie nebensächlich, weil sie hat es einfach trotzdem gemacht. Es war ein Kampf und die ersten Monate war es für sie ein Riesenproblem, diesen Riesenkopf überhaupt zu bewegen. Von links nach rechts zu drehen, das, was ein kleines Baby sofort vom ersten Tag an macht. Den Kopf später zu heben, sich hochzudrücken, zu krabbeln, aber all das kam. Sie ist irgendwann gesessen, sie hat irgendwann angefangen mit Essen, selbstständig, sie hat angefangen zu krabbeln, zu sprechen, zu laufen und entwickelt sich völlig normal. Sie ist immer wieder im Krankenhaus, weil dieser Shunt leider nicht fehlerfrei funktioniert. Aber genauso das ist auch ein Riesenwunder, weil dieses Kind keine Angst vor Krankenhäusern hat, sondern eher eigentlich jeden fröhlich begrüßt, sobald wir ein Krankenhaus betreten. Und so ist Sophia für uns als ganz normales Kind ein Riesenwunder, weil sie so wahnsinnig freudig ist. Ein paar Eindrücke, sie lacht eigentlich immer und macht die Dinge, die jedes andere Kind auch macht. Quatsch mit ihren Eltern. Bei uns zu Hause spielt sie mit allem, was so völlig normal ist. Und genau darin liegt eigentlich das Wunder für uns und für alle, die Sophia kennen. Nämlich, dass sie ein völlig normales Kind ist, aber eben nicht einfach so, sondern weil Gott uns das geschenkt hat.
Vielen Dank, Corinna. Sophia ist ein Wunderkind und ihr alle, die ihr da sitzt, seid auch Wunderkinder. Das ist nämlich genau. Man braucht keine außergewöhnlich hohe Begabung, um ein Wunderkind zu sein, sondern auch normale Menschen, ihr als normale Kinder Gottes, seid Wunderkinder, weil Gott euch zu Wunderkindern macht. Und das Wunder sehen zu können, dabei kann Jesus uns helfen mit seinem Verständnis. Ich wünsche euch das, dass ihr das Wunder in eurem Leben entdeckt, das Gott schon lange getan hat oder das er noch tun wird. Seht euch als Wunderkind, denn Gott selber sieht euch auch als Wunderkind. Und das seid ihr. Er braucht nichts Übernatürliches, um euch sein Wunder zu zeigen. Sondern das Wunder ist, dass er euch die geistlichen Augen öffnet. Und wenn wir am Ende, so wie der Mann in Johannes 9, sagen können, ja, Herr, ich glaube, weil ich dich sehe, dann ist das nichts weniger als ein großes Wunder. Amen.